Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Wir machen uns heute über nichts weniger als die Öffnung der Wissenschaften Gedanken und was Podcasts dazu beitragen können. Das ganz große Fass also. Für das es inzwischen ein paar handliche Werkzeuge gibt, damit das Wissen fließt und sich seinen Weg nach draußen bahnt. Diesem Thema widmet sich Jöran Mus-Mehrholz seit über 10 Jahren. Er ist Experte und Wegbereiter für die Arbeit mit offenen Bildungsmaterialien in Deutschland. 2012 gründet er die Plattform openeducationalresources.de, organisierte Festivals und Konferenzen zu diesem Thema. Und deswegen bin ich heute bei dir im Studio, lieber Jöran. Ich finde es super, dass es geklappt hat.
Ich freue mich auch.
Unser Ziel ist es heute, einen sicheren Weg auszuleuchten zu einer Bildung für alle, zum freien Austausch von Bildungsmaterial. Stichwort Open Science. Wie ihr davon profitiert, ihr gewinnt möglicherweise weitere HörerInnen, kennt die Rechtslage und werdet vielleicht mutiger. Starten wir mit Wissenschaftspodcasts als Gemeingut. Ich lasse mir das mal auf der Zunge zergehen. Gemeingut. Das deutsche Wort klingt mittelalterlich in meinen Ohren. Creative Commons klingt cooler. Meinen beide Begriffe wirklich dasselbe? Greift zu, dieser Podcast gehört allen.
Ich glaube tatsächlich, Creative Commons gehört so zu den Organisationen, die einfach viel Glück oder Können bei der Auswahl des Namens hatten, weil man gleichzeitig so sich halbwegs was drunter vorstellen kann, was es ist, aber auch noch genug Spielraum ist, um es auszuleuchten, weil die Grundidee, die dahinter steht, nämlich tatsächlich sowas wie, weiß ich nicht, eine Wissensallmende oder wie du gesagt hast, ein Gemeingut, ja tatsächlich ein wahnsinnig großes, übergreifendes Ziel für Weltverbesserung ist. Und auf der anderen Seite im Kern von Creative Commons, ich würde sagen, das komplette Gegenteil von Weltverbesserung und Allgemeingut steht, nämlich juristische Feinheiten, Urheberrechtsfragen. Und Creative Commons ist tatsächlich eine Organisation, die ich mal dafür bewundert habe, dass sie sehr gut beides schafft, das, was in der real existierenden Welt notwendig ist, juristische Feinheiten zu beachten, mit einem ganz großen Ziel zu verbinden, nämlich Wissen, Informationen für unseren Bereich, auch Bildung, stärker zu öffnen.
Ja, da gibt es ja mehrere Lizenzen, zwischen denen man wählen kann. Was hast du ausgesucht?
Ich glaube, unsere Projekte insgesamt, die wir machen, Podcasts insbesondere, stehen als Standard. Standard heißt immer, solange es keinen anderen Grund gibt, wird es nicht geändert. Unter der Lizenz CC für Creative Commons. BY steht für Namensnennung.
Da ist ja keine Beschränkung dabei.
Ja, also es gibt im Kleingedruckten, wie immer bei so juristischen Sachen, dann noch immer so kleine Einschränkungen. Zum Beispiel, dass diese Lizenz selbst genannt werden muss, ist eine der Vorgaben. Also Creative Commons Lizenzen, alle Varianten, die es davon gibt, sagen zum Beispiel, du musst sagen, dass das unter dieser Lizenz steht. Also du kannst es nicht einfach komplett unter den Tisch fallen lassen. Lizenz im Wortsinn heißt ja sowas wie eine Freigabe oder eine Erlaubnis. Und das, was dahinter dann kommt, ist immer sozusagen noch das, worauf man dann noch achten muss, damit diese Erlaubnis gilt. Und das ist dann erstens sowas wie, du musst diese Lizenz nennen. Und jetzt wird's ganz klein gedruckt, du musst sie auch verlinken. Das wird auch immer schnell als ein bisschen umständlich wahrgenommen. Wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, ist das alles allerdings relativ gut durchdacht und praktisch. Weil diese Idee vom Verlinken als ein Beispiel nur ist natürlich total praktisch, weil ich muss nicht jemandem irgendwie einen Lizenztext mitliefern oder erklären, sondern ich kann immer sagen, da drüben steht's einmal vereinheitlicht, standardisiert, relativ rechtssicher.
Man könnte natürlich auch sagen, gerade Wissenspodcasts oder Wissenschaftspodcasts sind natürlich total zugänglich. Also warum sollte man sie eigentlich noch unter eine Lizenz stellen, wenn man einfach einen Link weitergeben kann?
Ja, also das ist tatsächlich einer der grundlegendsten Punkte. Habt ihr Shownotes in eurem Podcast?
Ja.
Dann darf ich gleich den ersten Link empfehlen, weil tatsächlich ich erst wenige Tage, bevor wir dieses Gespräch hier führen, einen Artikel veröffentlicht habe, in dem steht, das O steht für Zugang, was ein bisschen natürlich sprachlich nicht sauber ist, aber tatsächlich der größte Punkt ist, der ganz häufig in Diskussionen, wo er zu selbstverständlich ist und deswegen manchmal hinten runterfällt, das erste und wichtigste ist tatsächlich der Zugang und der ist bei Podcasts in der Regel gegeben, dass das offen und allgemein zugänglich ist und nach meinem Verständnis tatsächlich auch für die Definition sowas wie ein RSS-Feed braucht, damit man das abonnieren kann und so weiter, gehört für mich schon dazu, ist aber in der Welt gar nicht mehr so selbstverständlich, wo wir viele Plattformen wie in den letzten Jahren Spotify oder Audible gesehen haben, die genau das nicht mehr machen und es trotzdem Podcast nennen, aber natürlich nur in ihrem eigenen Gehege sozusagen zugänglich machen.
Als Podcasterin achte ich natürlich, dass ich meinen RSS-Feed habe und nicht einfach nur auf Spotify oder YouTube veröffentliche. Und das heißt, da habe ich schon mal so die Grundlage. Aber im Grunde bleibt die Frage noch bestehen. Also ne, ich habe hier meinen Podcast und ich könnte jetzt den Link weiterschicken. Dann manchmal reicht ja einfach auch der Titel. Und dann haben eigentlich alle Zugriff darauf. Das ist doch schon mal schön. Und warum mehr?
Ja, also mein Lieblingsbeispiel, weil es tatsächlich gar nicht so abgehoben ist, sondern relativ dicht an der Praxis dran ist, wir machen bei uns im Team, wir machen nicht nur Podcasts, sondern beispielsweise auch Online-Lernangebote, was wie Online-Kurse. Und da ist es eines der schönsten Sachen, wenn man sich bei OER bedienen kann und sagen kann, ah, hier ist was, das möchte ich gar nicht neu erklären, sondern das ist zum Beispiel schon da drüben in diesem Podcast oder dort in jedem Video oder sowas mal erklärt worden. Und dann erlaubt so eine freie Lizenz, dass ich das nicht im Einzelfall erklären muss, sondern einfach übernehmen kann. Und jetzt wird schon bisschen technischer oder juristischer. So eine CC BY-Lizenz erlaubt zum Beispiel auch, dass ich einen Ausschnitt davon rausschneide und sage, hier, ich brauche aber nur Minute 3.14 bis 8.15 und dann nochmal eine Stelle von 32.18 bis 32.19 oder sowas. Und das kann ich tatsächlich dann einfach zusammenschneiden, als Datei in meinem Online-Kurs hochladen und sagen, hier, da steht unter der Lizenz. Dann muss ich noch sagen, woher ich es habe, also Lizenz, woher ich sie habe. Und ich sollte dann auch noch dazu schreiben, das ist auch eine Vorgabe, dass ich es bearbeitet habe. Also nicht so tun, als wäre das das Vollständige, sondern sagen, das habe ich als Ausschnitt zusammengefügt. Dann habe ich so eigentlich schon alles, was so grob notwendig ist, bei so einer freien Lizenz wie CC BY erfüllt. Und das Tolle ist, dass ich nicht Leuten, die sich vielleicht auch gar nicht so damit auskennen, sagen muss, da drüben findet ihr den Podcast, bitte spult mal vor zur Stelle 32.19. Wenn ihr bei 32.25 angekommen seid, nehmt nochmal den anderen Ausschnitt und so weiter. Also diese vermeintlich kleinen Hürden sind in der Praxis in der Regel tatsächlich entscheidend oft, ob ein Lernangebot angenommen wird oder nicht. Also gerade wenn wir von offenen Angeboten im Internet sprechen, dann dürfen die Hürden tatsächlich im Zweifelsfall nicht sehr hoch sein.
Du hast jetzt den Teil rausgenommen, den ich auch sehr relevant finde, nämlich genau, man kann damit weiterarbeiten. Damit kommen wir ja, wenn ich es richtig gelesen habe, zu den 5R.
Ja, die 5Rs, im Deutschen, muss ich mal kurz überlegen, dass ich mir den Buchstaben nicht drunter komme. Im Deutschen haben wir es 5Vs genannt, genau. David Riley, einer der Vordenker der Open-Bewegung, hat die 5Rs definiert, also was man mit einem Inhalt, damit er open ist, tatsächlich machen kann. Das sind dann 5 Begriffe, die mit R anfangen. Auf Deutsch mit 5Vs. Wir haben lange überlegt, damals tatsächlich, und das ist auch eine Geschichte von OER, irgendwie, was nimmt man denn als Begriffe? Und dann hat damals, weiß ich noch, der Jörg Lohrer gesagt, irgendwie, nee, nimm doch die folgenden V-Begriffe, die fangen alle mit V an. Und dann haben wir es übersetzt. Und all das ist ja auch schon ein Beispiel für OER. Nur weil David Rileys Informationen unter einer freien Lizenz standen, konnten wir einfach sagen, wir machen eine Übersetzung, ohne David Riley zu fragen. Konnten das gemeinsam mit anderen online ausdiskutieren. Haben dann gesagt, okay, dann nennen wir uns für die deutsche Version gemeinsam als Urheber und so weiter. Das alles war einfach durch OER möglich. Und dann ist dann sowas rausgekommen, wie dass man als erstes zum Beispiel, schlimmstes V-Wort, also weil es sich wahnsinnig bürokratisch anhört, verwahren. Klingt auch wahnsinnig selbstverständlich, aber natürlich kann ich einen Audible-Podcast bei mir nicht verwahren. Also wenn ich einen Audible-Podcast behalten möchte, bin ich weiter auf Audible angewiesen, auf die Audible-Umgebung, auf mein Audible-Abo und das Audible sich das nicht anders überlegt, beispielsweise. Also das Verwahren könnte man auch einfach irgendwie als Abspeichern sagen, wenn man so zumindest irgendwie in einer digitalen Welt aufgewachsen ist, indem man noch Sachen auf seiner Festplatte gespeichert hat oder sowas. Das ist schon gar nicht so selbstverständlich. Dann kann ich das auch verwenden, und zwar für die Zwecke, die für mich wichtig sind. Und auch das klingt manchmal ein bisschen selbstverständlich, aber in der realen Welt ist das sonst gar nicht so selbstverständlich. Das sieht man immer, wenn man das Kleingedruckte bei, weiß ich nicht, Büchern, Musik oder sowas reinstellt, dann steht da nämlich genau, für welche Zwecke das verwendet werden darf. Zum Beispiel nur für private oder nicht öffentliche oder die und die Zwecke brauchen nochmal eine Genehmigung. Oder man hat vielleicht, wenn es ein bisschen liberaler wird, nochmal andere Zwecke, nämlich sowas wie Bildungszwecke oder nicht kommerzielle Zwecke. Was sich nett anhört, aber in der Praxis wahnsinnig anstrengend ist, weil ich ja jeweils erstmal rauskriegen muss, hat derjenige, der das geschrieben hat und ich, haben wir eigentlich das gleiche Bild, was nicht kommerziell ist oder was Bildungszwecke sind oder sowas. Das heißt, diese Sachen machen es dann nicht unbedingt einfacher und die freien Lizenzen sagen, ist egal zu welchen Zwecken, kannst du dir aussuchen.
Okay, da haben wir jetzt 2 Vs schon hier im Bild und magst du sie mal hintereinander nennen?
Verwahren, vervielfältigen, ich darf es auf meiner Festplatte oder als Manuskript ausgedruckt oder wie auch immer. Ich darf es verwenden in einer Art und Weise, wie ich es für richtig halte und sinnvoll finde. Jetzt kommt schon eine Stufe mehr. Verarbeiten. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei einem Podcast Ausschnitte daraus nehmen. Das typische Verarbeiten ist auch sowas wie eine Übersetzung anfertigen. Und das wird in Zukunft sicher nochmal relevanter werden, weil wir ja gerade zum Beispiel durch viele fortgeschrittene digitale Tools, ob die jetzt KI heißen oder nicht, beispielsweise viel mit automatischer Übersetzung machen können und so weiter. Und da ist auch schon die Frage, darf ich das eigentlich im urheberrechtlichen Sinne dann nochmal machen? Wenn man dann was damit gemacht hat, für den eigenen Zweck, das verarbeitet hat, kann man noch eine Stufe komplexer werden, nämlich das auch noch vermischen mit anderen Inhalten. Also ich nehme was aus dem einen Podcast und was aus dem anderen Podcast und möglicherweise baue ich das dann auch noch in ein Video ein als drittes, verändere damit nochmal das Format. Und das darf ich alles nicht nur für mich, sondern fünftes V, ich darf das auch noch verbreiten. Also dieses Video, in dem ich zwei Zitate aus Podcasts und noch andere Inhalte habe, darf ich dann auch noch mit der Welt teilen als OER und damit dazu beitragen, dass andere Leute wieder darauf aufbauen können.
Und das ist ja tatsächlich auch etwas Besonderes, dass man eben miteinander dann plötzlich, auch wenn man sich nicht kennt, arbeitet. Und vielleicht nehme ich auch noch mal ein kleines Beispiel aus deinem Podcast, mal schauen. Und ja, und ich war ja nicht so mutig für meinen Podcast, also für Science Goes Podcast habe ich nur bei NCND ausgewählt. Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung und keine Bearbeitung. Ich habe mich nicht getraut. Also mir war die Vorstellung unheimlich, dass da Inhalte in einen unschönen Zusammenhang kommen.
Ja, ich würde behaupten, damit bist du überhaupt nicht alleine, sondern das ist tatsächlich der ganz normale Weg. Also so über die Zeit habe ich jedenfalls ganz viele Beispiele gesehen, dass Leute sozusagen mit geschlosseneren Lizenzen angefangen haben und die mit der Zeit geöffnet haben. Und zwar nicht aus Einsicht irgendwie so im Sinne von, ich sehe das jetzt anders, sondern vor allem aus praktischer Erfahrung. Das ist ja wahnsinnig umständlich, wenn man selber mit Materialien von anderen arbeitet und sich denkt, okay, das heißt, da ist jetzt eine ND-Lizenz drauf. Eine ND-Lizenz heißt keine Bearbeitung. Keine Bearbeitung heißt tatsächlich urheberrechtlich auch, keinen Ausschnitt daraus nehmen. Also man darf das sozusagen nur als komplettes Werk nehmen. Und dann merkt man irgendwann, oh, das ist ja anständig und das meinte ich ja gar nicht, was andere Leute damit nicht machen sollen. Tatsächlich würde ich das auch bei mir selber sehen. Ich glaube, als wir angefangen haben mit freien Lizenzen, das muss so 15 Jahre her sein, ich weiß, dass wir ganz am Anfang zum Beispiel auch das NC-Modul drin hatten für nicht kommerzielle Nutzung nur. Und dann erst mit der Zeit gelernt haben, dass das einfach im EU-Recht, das muss man vielleicht leicht differenzieren, ganz kurzer Exkurs, EU-Recht ist wahnsinnig unübersichtlich, was eine nicht kommerzielle Nutzung ist und hat überhaupt nichts mit unserem Alltagsverständnis sozusagen von kommerzieller oder nicht kommerzieller Nutzung zu tun. In den USA oder im angloamerikanischen Rechtsraum, für den diese Lizenzen ursprünglich mal entwickelt wurden, ist es viel einfacher, weil die haben sowas wie die Fair-Use-Regelungen, wo man dann einfach sagen muss, ist schon okay, dass du das nutzt. Im EU-Rechtsraum hat man ganz schnell Fragen, ist das jetzt denn kommerziell oder nicht, wenn ich hier was mache, zumal dann auch nicht so klar ist, ab wann eine Nutzung tatsächlich da zutrifft, weil es ist nicht, was häufig gedacht wird, der Nutzer, sondern tatsächlich der Verwendungszweck, der da beurteilt wird. Also kann sozusagen, weiß nicht, was sind so die klassischen Feindbilder, die Erdöl-multinationale Kooperation oder sowas, irgendwas mit meinen Materialien machen. Ja, kann sie, wenn sie mit diesem Verwendungszweck kein Geld verdient. Kann dagegen der freie Journalist, der versucht, ein aufklärerisches Buch zu machen, das bei irgendeinem unabhängigen Verlag veröffentlicht, dafür 10 Euro haben will, das machen? Nein, könnte er nicht, weil er 10 Euro als Bezahlung für dieses Buch oder dieses Podcast-Projekt oder was es auch immer sei, sozusagen als Bezahlung dann plötzlich als kommerzielle Nutzung ausgelegt wird. Das heißt, diese Unsicherheit, die damit einhergeht, diese für mich häufig einfach praktische Perspektive, das immer erstmal klären zu müssen, ist für mich fast noch nerviger als die eigentlichen Einschränkungen, weil ja eigentlich CC-Lizenzen dafür da sind, das Leben leichter zu machen. Und das ist zumindest so in meiner Arbeitswelt wirklich bei den CC-BY-Sachen sehr einfach und bei jeder Auflage, die dazukommt, ist nicht so, dass die gar keinen Sinn machen, aber ich würde die für mich immer nur nehmen, wenn ich nicht mehr weiterkomme mit der CC-BY-Lizenz. Darf ich noch einen Satz sagen zu den möglichen Kontrollverlust, weil auch das sozusagen die, glaube ich, verbreitetste Frage da ist. Da habe ich nur einen schwachen Trost, das eine oder zwei sozusagen, das eine ist tatsächlich gar kein Trost, nämlich der ist einfach da. So, wenn man das freigibt und sagt irgendwie, damit können die Leute machen, was sie wollen, dann kommen die Leute möglicherweise auf andere Ideen, als ich selber gehabt hätte, aber es ist sozusagen eigentlich Teil der Grundidee dahinter, dass eben andere Leute auf Ideen kommen könnten, die ich gar nicht im Kopf hatte, als ich was veröffentlicht habe.
Und du hast deine Inhalte noch nicht in einem schrägen Zusammenhang gefunden?
Doch, und zwar sogar auch schon, also es ist tatsächlich, wir schreiben das ja 2024, während wir es aufnehmen, das erste Mal in meinem Umfeld direkt passiert. Also wirklich so eine Grafikerin hat einen Grafiker gehabt und das hat dann tatsächlich irgendwie eine Nazi-Partei aus, ist egal woher, genommen, in ihre Materialien eingebaut und so weiter. Und dann kam tatsächlich über Umwege diese Anfrage zu mir hier. Und es stellte sich am Ende aber raus, dass das tatsächlich am Anfang gar nicht unter einer freien Lizenz stand. Und das hat sozusagen ein bisschen bestätigt, was man häufig denken könnte. Leute, die es böse meinen, lassen sich gar nicht durch urheberrechtliche Finessen aufhalten, sondern die machen das irgendwie unabhängig davon, ob da eine freie Lizenz drauf ist oder nicht. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass das Risiko mit den CC-Lizenzen das irgendwie nur so minimal vergrößert, dass Leute, die was Böses wollen, dann sich tatsächlich von den Feinheiten dieser urheberrechtlichen Frage aufhalten lassen, würde ich nicht so hochgewichten.
Ja, ich bin ja auch noch selbstständig, ne, und muss natürlich auch sehen, also welche Inhalte gebe ich jetzt einfach frei und nutze ich das dann irgendwann vielleicht nochmal in einem anderen Zusammenhang. Das geht dann aber, oder?
Ja, also man selbst ist als Urheberin komplett frei von allen Einschränkungen. Also man kann seine Materialien selbst frei verwenden, wie man will und ist selbst auch nicht an die Lizenz gebunden. Da muss man sich mal klar machen, Lizenzen haben sozusagen mal zwei Seiten, Lizenz geben und Lizenz nehmen. Und als derjenige, der urheberrechtlich die Ansprüche stellen kann, weil man selbst das Werk geschaffen hat, darf man weiterhin alles, was man vorher auch durfte. Mit dem Lizenzgeben hat man nur anderen Leuten bestimmte Erlaubnisse auch gegeben. Also man hat sozusagen nur was für die anderen verändert, nicht für sich selber.
Das ist immer einfach. Ja, ich war dieses Jahr auf dem Jahrestreffen der Wissenschaftspodcasten in Leipzig. Und von diesem Treffen habe ich auch eine Folge gemacht. Und dort hat mir jemand erzählt, dass es mit Creative Commons auch Probleme geben kann. Und zwar mit der Hochschule. Also die Produkte ihrer Angestellten gehören den Unis und Hochschulen. Das steht auch in den Arbeitsverträgen. Was weißt du darüber?
Ja, auch da, also ich will gar nicht so stark irgendwie sehr große Creative Commons Verfechter sein, aber es ist tatsächlich hilfreich zu verstehen, dass die Probleme Sachen sind, die allgemein das Urheberrecht betreffen und nicht Creative Commons als Spezialfall sozusagen von Urheberrecht. Weil auch wenn ich einen Podcast mache und veröffentlichen will oder irgendwas veröffentlichen will und damit urheberrechtliche Fragen tangiere, die nicht CC-lizenziert sind, gilt schon, die Hochschule ist diejenige, die mitreden darf oder im Zweifelsfall sogar entscheiden darf, was ihre Angestellten machen und was nicht. Ich würde sagen, es gibt doch Fortschritte an den Hochschulen. Es gibt in der Regel ja sowas wie die E-Learning Center oder mediendidaktische Zentren oder Öffentlichkeitsarbeit, die auch dazu berät etc. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Unsicherheit, das zu klären, das größere Problem ist, als tatsächlich, dass jemand das verbieten würde oder nicht seine Erlaubnis geben würde. Also ich würde mal sagen, so auf 10 Fälle, in denen das unklar ist, ist in 8 Fällen die Klärung das Problem und nur in 2 Fällen, dass jemand da nicht seine Zustimmung geben würde, das Problem. Das Schwierige ist tatsächlich so an Unis rauszukriegen oder an Hochschulen rauszukriegen, wer kann das denn klären, wer kann das denn erlauben?
Und da hilft dann natürlich sehr so eine Open Science Policy.
Ich nicke ganz stark. Und auch da gibt es ja Fortschritte in Hochschulen, dass immer mehr Hochschulen gar nicht im engeren Sinne eine OER-Policy, sondern, wie du sagst, eine Open-Science-Policy insgesamt machen, wo dann hoffentlich auch drinsteht, dass die Hochschule sowas wie OER richtig findet. Man hat natürlich eine ganz große Rückendeckung damit. Ich finde, man hat ja auch schon vorher große Rückendeckung, indem man einfach sagt, naja, irgendwie, wofür gibt's denn hier uns als gesellschaftliche Einrichtung, dass wir Wissen schaffen und teilen? Und da, finde ich, braucht man schon relativ starke Momente, um zu sagen, nee, das wollen wir jetzt aber in dem Fall nicht, wir wollen das einschränken.
Also du hast ja schon den Tipp gegeben, ne? Geht zum E-Learning-Team und vielleicht auch zur PR-Abteilung?
Genau, also die ÖA, also PR-Öffentlichkeitsarbeit, sind tatsächlich, glaube ich, an den meisten Hochschulen diejenigen, die zumindest wissen, was in dem Fall zu tun ist, fragen. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt tatsächlich natürlich wüsste, wie das in jeder Hochschule einzeln ist, wenn ich jetzt gar nicht wüsste, wo ich hingehen soll, würde ich als erstes ÖA fragen.
Dann kommen wir mal vom einzelnen Blatt zur ganzen Pflanze. Vom Stück der freien Information zum Prinzip der Öffnung von Wissenschaft in die Gesellschaft. Das ist wünschenswert, das geschieht und die Begriffe haben sich vermehrt. Die neue Offenheit umfasst Open Science, Open Access, Open Data, Open Source, Open Educational Resources, OER. Wo passen CC-lizenzierte Wissenschaftspodcasts hin?
Könnte ich, glaube ich, nicht so, also ich kann es sozusagen nicht mit der endgültigen Wahrheit, weil wir haben es auch mal recherchiert, gerade das Verhältnis von Open Access und Open Educational Resources. Und es gibt jeweils Definitionen, die das andere umfassen, aber auch gegenseitig. Also es gibt OER-Definitionen, die sagen, OER gehört auch zu unserem Wirkungskreis. Und genauso gibt es OER-Definitionen, die sagen, dazu gehören auch Forschungsergebnisse, die wir traditionell bei OER verorten würden. Und Creative Commons sehe ich als sozusagen jetzt urheberrechtliches Werkzeug, um das zu unterstützen, was man denn da von der Grundidee will. Also die ganze Idee von freien Lizenzen kommt aus der Softwareentwicklung. wo man schon Grundsatzdiskussionen geführt hat, die dann in der OER und Open Access Diskussion später auch nochmal kommen, nämlich welche Einschränkungen macht man und welche Erlaubnisse macht man und nennt man das jetzt Open oder nennt man das Free und so weiter und so weiter. Also wenn man sich so ganz tief damit beschäftigt, glaube ich, kann man da viel von lernen, was die Open Source Communities schon durchgefochten haben. Die Creative Commons Lizenzen sind auch nicht alleinstehend. Also es gibt durchaus auch andere freie Lizenzen, mit denen man Materialien wie Podcasts oder Videos oder Texte oder Bilder oder Präsentationen oder ganze Online-Kurse, was auch immer, freigeben könnte. Die Creative Commons Lizenzen sind aber sowas von ein Platzhirsch sozusagen, und zwar mit gutem Grund, weil sie einfach von vornherein mit JuristInnen durchgedacht wurden und es ist rechtssicher und die Leute, die sich damit beschäftigen, haben es einmal verstanden. Und wenn wir anfangen, überall neue Lizenzen zu verwenden, ist es erstens nicht mehr rechtssicher und zweitens müsste man halt auch irgendwie jetzt mal gucken, okay, was ist das jetzt für eine Lizenz? Ist das kompatibel?
Ganz genau. Also wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste mich dann damit beschäftigen, dann würde ich eher bye-bye sagen und woanders hingehen, als tatsächlich zugreifen. Und das ist dann ja in dem Fall auch das Ziel. Das heißt also, offen war vor frei.
Vielleicht musst du mal eine Spezialfolge machen, wo du so Open Source Spezialisten einlädst, weil bei denen war das schon jahrzehntelang eine Grundsatzfrage. Free oder Open oder Libre. Man hat sich jetzt ja weitgehend auf das FLOSS-Kürzel geeinigt, wo dann alles drin sein soll als Abkürzungen. Die Open-Befürworter sagen in Free, das klingt zu sehr nach frei Bier. Es gab große Diskussionen, dass einer der Vordenker, Richard Stallman, damals schon sagte, nein, es geht aber um Free wie in Free Speech, nicht wie in frei Bier. Und insofern würde ich auch tatsächlich ein bisschen Fan von Offenheit sein, weil das für mich mehr den Kern der Sache betrifft. Ich benutze häufig, wenn ich so, wie nennt man das denn, nicht ganz umgangssprachlich sowas Texte schreibe, im Deutschen auch einfach die Formulierung frei und offen, weil es ist gar nicht viel Text, den man schreiben muss, wenn man frei und offen schreibt. Also es sind wie viele Buchstaben? 13, 14?
Ja, genau. Und dann sind beide Seiten abgedeckt. Ja. Also die empfangende Seite und derjenige, der oder diejenige, die es gibt.
Ja.
Und du bist ja auch in der Kommission. Also in der OER-Kommission des Bildungsministeriums. Und ja, du hast da schon auch eine recht starke Position und auch einen guten Überblick. Wo bewegt sich eigentlich gerade am meisten in Deutschland in puncto OER?
Wir haben seit 2022 eine OER-Strategie in Deutschland. Die Bundesregierung hat sich eine OER-Strategie gegeben. Und diese OER-Strategie hat an ihrer Seite sozusagen einen OER-Beirat, der die Weiterentwicklung und Ausgestaltung mit dann begleiten darf. Meine Erfahrung, wie sozusagen sich das insgesamt, wo sie am meisten tut, kommt vor allem aus einem Feld, wo wir regelmäßig Veranstaltungen machen. Das sind die sogenannten OER-Camps. Und bei denen fragen wir seit vielen Jahren bei der Anmeldung und in der Evaluation immer die gleichen Fragen. Unter anderem fragen wir einfach, aus welchem Bildungsbereich kommst du? Weil die OER-Camps, das ist sehr speziell, versuchen sehr gezielt bildungsbereichsübergreifend zu arbeiten. Das heißt, da kommen jetzt nicht nur Leute aus dem Bildungsbereich Hochschule oder Schule oder berufliche Bildung oder was auch immer hin, sondern tatsächlich ganz gezielt bunt gemischt. Und das hat sich mit der Zeit tatsächlich sehr geändert. Und zwar in der Hinsicht, dass am Anfang, 2012 haben wir das erste Mal gemacht, die ersten Jahre der Bereich Schule dominant war gegenüber Hochschule. Und die anderen Bildungsbereiche lasse ich jetzt mal der Vereinfachung weg, halber weg. Und inzwischen ist es so, dass deutlich mehr Leute zu den Veranstaltungen kommen, die aus Hochschule kommen als Schule. Und das liegt in meiner Wahrnehmung daran, dass tatsächlich wir inzwischen viele Menschen im Bereich Hochschule haben, die OER in ihrer Stellenbeschreibung stehen haben. Und das hat sich sehr stark verschoben. Es gibt eine Professionalisierung, vor allem im Bereich Hochschule.
Nehmen wir an, also ich hätte Lust jetzt fürs nächste Thema doch mal nachzuschauen, was schon gesendet wurde und was da vielleicht auch passt. Wo tue ich mich eigentlich um? Na klar, ich kann nach Podcasts suchen, die eben auf den bekannten Plattformen oder eben zum Thema über Suchmaschinen gefunden werden, um dann nach unten zu scrollen in den Shownotes und dann zu sehen, aha, yes, CC, aber das ist ja dann schon so ein bisschen Arbeit. Ich weiß, es gibt kein allgemeines Verzeichnis für Podcasts unter CC, was sehr schade ist. Aber wo finde ich denn dann gerade auch Universitätspodcasts von Menschen, die lehren unter Kapazitäten sind? Sind die auf besonderen Plattformen oder wie finde ich die?
Wie fast überall im Internet gibt es sozusagen die zentralen Plattformen nicht. Und übrigens, wo wir sie im Internet sehen, ist es meist gar kein ganz eindeutiger Fortschritt, wenn das sozusagen irgendwo monopolisiert wird. Bei Podcasts ist es aber tatsächlich so, dass ich würde sagen, man sich schon noch mehr Orientierung wünschen würde. Das, was ich so als Patentrezept geben würde, ist erstens keins. Und es ist, dass man tatsächlich guckt sozusagen fachlich auf so eine Art Empfehlungssystem. Also hat jemand schon sozusagen mit der Frage sich mal beschäftigt und gesagt, hier sind 8 Podcasts zum Thema so und so, die ich empfehlen kann. Dann steht meistens ja noch irgendwie sowas drunter wie 2 Sätze, Schwerpunkt in dem und dem Bereich oder macht auch das und das. Was bisher sehr wenig passiert, ist tatsächlich, dass dann irgendwie automatisch auch auf diese Lizenzen geachtet wird. Das liegt aber in der Regel daran, dass einfach bei Podcasts insgesamt noch sehr, sehr wenig auf Lizenzen geachtet wird. Das ist, wenn Leute das jetzt irgendwie mit Podlove produzieren oder sowas, schon ganz hilfreich, wenn das maschinenlesbar ist. Das ist immer das wirklich am wenigsten preisverdächtige Thema für den Award Sexy Themen im Bereich Podcasting. Aber Maschinenlesbarkeit ist so wichtig.
Und das heißt am Ende eben, dass dann die Suchworte untergebracht sind, eben in Textform.
Das auch, genau. Und dass man aber auch tatsächlich irgendwie in den entsprechenden Feldern, wo das möglich ist, auf die urheberrechtlichen Sachen hinweist. Also Podlove hat, wenn ich das richtig erinnere, nicht pro Folge, aber pro Reihe ein Lizenzfeld. Ich weiß nicht, ob es inzwischen auch pro Folge geht. Wenn das da ist, würde ich das immer machen, wenn nicht irgendwie in Textform noch dazu bringen. Es gibt eine Sache, wenn man so einen Link nur manuell setzt zu einer freien Lizenz, dann gibt es tatsächlich irgendwie eine Möglichkeit, in Anführungszeichen unsichtbar zu sagen, dass das ein Lizenzlink ist und nicht irgendein Link. Ich fange jetzt nicht an, den Link zu buchstabieren im Podcast, aber wenn man diesen Lizenz hinstellt mit, es gibt ein Tool von Creative Commons, das ist License Chooser, und damit kann man so einen Lizenzhinweis generieren, den man dann nur noch HTML-mäßig kopieren muss. Und da steht das drinne, nämlich der rel-gleich-License-Tag, den man dann gar nicht sieht, aber der für die Maschine lesbar ist, dass zum Beispiel, wenn man eine Suchmaschine hat oder einen Crawler, dass man dann tatsächlich sehen kann, da steht tatsächlich unter der freien Lizenz und die Maschine das dann eindeutig zuordnen kann.
Also das wäre sozusagen, wenn es dann über die Suchmaschine gesucht wird, dass man dann so mit den Operatoren unterwegs ist, Podcast plus Thema plus Lizenz. Also, ne, and, CC, ND.
Ja, wobei das mit den Operatoren ja gefühlt an immer weniger Orten funktioniert.
Auch wieder wahr.
Umgekehrt haben wir auch andere Fortschritte. Also wir sehen ja zum Beispiel schon, dass wir jetzt irgendwie sowas wie für den Videobereich Zör haben als eine Plattform, wo man Online-Materialien suchen kann und ganz gezielt einen Filter setzen kann, hier irgendwie freie Lizenzen oder nur die und die freie Lizenzen. Meine Hoffnung wäre, mit dem Ausbau solcher Plattformen, dass dann sozusagen die auch mal Podcasts mit reinnehmen. Also wir können ja hier irgendwie, oder ich zumindest, einen offiziellen Appell nochmal richten, wenn ihr irgendwie was zu tun habt mit solchen Plattformen, die Sachen crawlen, durchsuchen, darstellen, denkt die Podcasts mehr mit. Und denkt nicht nur an Video und andere Materialien. Das andere ist natürlich, dass so ein bisschen die Zeit auf unserer Seite ist, weil zum Beispiel für das Suchen nach Inhalten jetzt im Moment ganz viel automatisiert wird. Übrigens auch mit Schattenseiten, weil auch Podcasts, die vor 10 Jahren mal veröffentlicht werden, plötzlich automatisch transkribiert werden und Volltext durchsuchbar sind. Das macht aber natürlich die Auffindbarkeit nochmal deutlich einfacher, weil die Durchsuchbarkeit von Podcasts war bisher nicht das große Pro-Argument.
Genau, der Blick in die Zukunft gefällt mir und natürlich, dass wir es dann etwas leichter haben, auch OER und CC-Inhalte zu finden. Ich gucke gerne in diese Zukunft.
Ja.
Ja, also insofern, die Offenheit wird zunehmen. Das lassen wir jetzt mal so stehen, oder?
Total. Optimistisches Ende.
Herzlichen Dank fürs Interview.
Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt es einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Pack ihn in eine Mail. Die Mailadresse ist podcast@christiane-zwick.de. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.